Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Predigt. Meinen Namen habt ihr schon gehört, Horst Gall. Ich komme aus der Gemeinde Nürnberg, Hohe Marthe. Und ich beschäftige mich beruflich mit der EDV-Branche, bin da selbstständig, habe nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft mit 22 Pferden. Ja, und das so mal in Kürze zu mir. Heute Nachmittag sage ich noch etwas mehr dazu. Heute wollen wir uns mit einer Geschichte beschäftigen. Es war einmal, so fangen viele Geschichten an. Es war einmal vor langer Zeit ein König in einem fernen Land. Dieser König war sehr streng. Er verlangte von seinem Volk hohe Steuern und er war ein richtiger Tyrann. Er verurteilte seine Untertanen wegen Kleinigkeiten zu hohen Strafen und er kannte keine Gnade. Weil er sein Volk so unterdrückte, musste er ständig um sein Leben fürchten. Er umgab sich mit einer Leibgarde, die ihn auf Schritt und Tritt beschützen sollten. Alle Speisen, die man dem König servierte, mussten erst von einem Vorkoster probiert werden. So wollte er sich vor Vergiftung schützen. Doch genau dieser Vorkoster, der Mundschenk des Königs, hatte den Plan geschmiedet, ihn zu vergiften. Bei passender Gelegenheit mischt er Gift unter das Essen und lässt es dem König servieren. Doch der Plan des Mundschenks wird dem König in letzter Minute verraten. Und so isst der König nicht von der Speise. Stattdessen zitiert er den Mundschenk zu sich. Jedem der Anwesenden war klar, dass jetzt seine letzte Stunde geschlagen hat. Doch zur Verwunderung aller sagt der König zum Mundschenk: Ich vergebe dir. Damit hatte niemand gerechnet. Die Todesstrafe mit sofortiger Vollstreckung, das hätte man erwartet, aber niemals Vergebung. Und dann sagt der König zum Mundschenk: Und nun tu, was deine Aufgabe ist und esse von der Speise, die du mir serviert hast. Der Mundschenk probierte von dem Essen und starb an seinem eigenen Gift. Hat der König dem Mundschenk wirklich vergeben? Was war die Vergebung des Königs aus Tausend und einer Nacht wert? Über Vergebung wollen wir uns heute Gedanken machen und uns dabei mit folgenden Aspekten beschäftigen. Wie vergibt Gott? Wie reagieren wir auf Vergebung? Welche Voraussetzungen hat Vergebung? Und wie vergeben wir unseren Mitmenschen? Wie sieht Gottes Vergebungsbereitschaft im Vergleich zu dem König in unserer Geschichte aus? Dazu wollen wir eine Begebenheit aus der Bibel betrachten. Im Johannesevangelium wird uns in Kapitel 8 die Begegnung zwischen Jesus und der Sünderin geschildert. Jesus befindet sich im Tempel und ist dort von vielen Menschen umgeben, die er lehrt. Da kommen Schriftgelehrte und Pharisäer und bringen eine Frau zu ihm, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt haben. Sie stellen die Frau in die Mitte und beschuldigen sie des Ehebruchs. Das Gesetz des Mose wird zitiert: Wer die Ehe bricht, soll sterben. Und auch die Art der Hinrichtung steht schon fest. Sie soll gesteinigt werden. Jetzt kommt die entscheidende Frage an Jesus: Was sagst du? Die Hintergedanken der Schriftgelehrten und Pharisäer sind uns klar beschrieben. Stellt sich hier Jesus wieder auf die Seite eines Sünders und eindeutig gegen das Gesetz, so hat man jetzt etwas Handfestes gegen ihn in der Hand und man kann ihn anklagen. Doch Jesus beantwortet ihre Frage erstmal gar nicht. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Die Schriftgelehrten lassen nicht locker. Ihr Plan ist perfekt. Sie wollen von Jesus eine eindeutige Antwort haben. Sie bohren immer weiter. Da steht Jesus wieder auf zu ihnen und sagt: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus bückt sich wieder und schreibt weiter auf die Erde. Hand aufs Herz, wen von euch würde nicht auch interessieren, was er da geschrieben hat? Mich würde es jedenfalls brennend interessieren. Damit haben die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht gerechnet. Jesus schiebt ihnen die Verantwortung für ihr Handeln zu. Nur der, der ohne Schuld ist, hat das Recht, die vom Gesetz festgelegte Strafe zu vollziehen. Einer nach dem anderen verdrückt sich. Alle schleichen sich davon. Nun ist Jesus mit der Ehebrecherin allein. Er steht auf und fragt: Wo sind Sie, Frau? Hat dich keiner verdammt? Und sie antwortet: Nein, niemand, Herr. Und Jesus sagt zu ihr: Dann verdamme ich dich auch nicht. Hat Jesus damit zum Ausdruck gebracht, dass ihre Sünde nicht so schlimm gewesen sei und dass man das nicht so eng sehen soll? Oder mit unseren Worten ausgedrückt, Schwamm drüber? Nein, denn er fügt hinzu: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wie hat Jesus hier vergeben? Vorbehaltslos. Er sagt nicht, dass die Sünderin erst einmal ihr Leben in Ordnung bringen muss und dann wird ihr vergeben, sondern Jesus geht in Vorleistung. Er vergibt zuerst und im zweiten Schritt legt er ihr eine Veränderung des Lebens ans Herz. Wie mag die Frau reagiert haben? Hat sie sich danach mit ihrem Freund getroffen und sich gemeinsam darüber lustig gemacht und beschlossen, in Zukunft besser aufzupassen? Oder ist sie an ihrer Schuld verzweifelt, weil sie nicht glauben konnte, dass Jesus ihr wirklich vergeben hat? Oder ist es vielleicht die Sünderin, die uns in Lukas 7 beschrieben wird, die Jesus mit teurem Nardenöl gesalbt hat, von der Jesus sagte, dass sie viel Liebe gezeigt hat und ihr viel vergeben wurde? Wir wissen es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Begegnung der Frau und Jesus einen tiefen Eindruck auf die Frau hinterlassen hat. Wie reagieren wir auf Vergebung? Akzeptieren wir, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat, dass wir befreit sind von dieser Schuld, oder grübeln wir immer wieder darüber nach? Lesen wir dazu Micha Kapitel 7, die Verse 18 und 19. Micha Kapitel 7, die Verse 18 und 19. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Jesus wirft unsere Schuld in die Tiefen des Meeres. Wo ist das Meer am tiefsten? Im Marianengraben. Und wie tief ist das Meer dort? Ungefähr 11.000 Meter, also 11 Kilometer tief. Da geht der höchste Berg problemlos unter. Und da unten herrscht ein Wasserdruck von 1.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das heißt, das Gewicht eines normalen PKWs auf der Fläche eines 1-Cent-Stückes. Unter diesem Druck kann kein Mensch überleben. Wenn Gott einen solchen Vergleich zieht, dann will er damit sagen: Für deine Sünden, die ich dir vergeben habe, gibt es eine sichere Endlagerung. Viel sicherer als Gorleben. Niemand kann sie dort wieder hervorholen, um sie dir wieder vorzuhalten. Ich will sie vernichten, weil mein Sohn Jesus Christus an deiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass die Schuld weg ist und nicht wieder bei dem König in unserer Geschichte doch wieder auf den Tisch kommt? Können wir da nicht aufatmen und haben den Blick frei für Gegenwart und Zukunft und brauchen uns nicht mehr mit der Schuld der Vergangenheit zu belasten? Aber auch uns gilt der Satz Jesu an die Sünderin: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Obwohl Jesus bereit ist, uns immer wieder zu vergeben, möchte er trotzdem, dass sich unser Leben verändert. Wie notwendig wir Vergebung für unsere seelische und körperliche Gesundheit brauchen, drückt David im Psalm 32 so aus: Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Fragen wir uns nun, welche Voraussetzungen wir erfüllen müssen, damit Gott uns vergibt. Hier gibt es aus der Bibel drei Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Erstens, das gerade betrachtete Ereignis mit der Sünderin, in der Jesus keinerlei Vorbedingungen von der Frau für die Vergebung verlangt hat. Die Aufforderung, sündige hinfort nicht mehr, bezieht sich ja auf die Zukunft und nicht auf die Schuld der Vergangenheit. Und zweitens, der Aufruf zum Bekennen der Sünde. Lesen wir dazu 1. Johannes 1, den Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, der Vers 9. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier wird uns also das Sündenbekenntnis als Voraussetzung für Vergebung beschrieben. Und dann gibt es noch das Vaterunser, das wir als dritten Punkt hinzunehmen. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und es gibt Bibelübersetzungen, die drücken es noch etwas schärfer aus. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Ja, was gilt jetzt für uns? Vergibt uns Gott ohne Vorbedingung oder nach dem Schuldbekenntnis oder erst dann, wenn wir mit all unseren Mitmenschen ins Reine gekommen sind? Vertiefen wir die Gedanken, indem wir weitere Bibeltexte hinzuziehen. Da haben wir zunächst einmal die grundsätzliche Einstellung Gottes zu uns Menschen. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir halten fest, Gott liebt uns Menschen. Er ist für uns und nicht gegen uns. In Matthäus 18, Vers 11 lesen wir, denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu retten und nicht um einen Grund zu suchen, uns zu verurteilen. Apostel Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 5, Gott aber erwies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Auch hier wird deutlich, dass Jesus mit dem Angebot der Versöhnung in Vorleistung geht. Wir müssen dieses Geschenk nur annehmen. Lesen wir den Text aus 1. Johannes 1 noch einmal im Zusammenhang. 1. Johannes 1, die Verse 7 bis 10. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass Sündenbekenntnis eine grundsätzliche Lebenseinstellung ist. Ich erkenne damit meine Sündhaftigkeit an und akzeptiere, dass ich nur von Gottes Gnade gerettet werden kann. Wir brauchen keine Angst zu haben, verloren zu gehen, weil wir irgendeine Sünde vor Gott nicht bekannt haben. Nur wenn wir es bewusst ablehnen, Sünder zu sein oder für eine falsche Tat bewusst auf Vergebung verzichten, weil wir keine Vergebung nötig haben, dann kann Gott uns nicht vergeben, weil wir zu seinem Geschenk ganz bewusst Nein, Danke sagen. Und wie sieht es mit der Aussage im Vaterunser aus, dass uns nur vergeben wird, wenn wir unseren Schuldigern vergeben? Hier hilft uns ein Gleichnis Jesu weiter, das vom Schalksknecht in Matthäus 18. Ein König macht mit seinen Verwalter einen Kassensturz und zieht Bilanz. Dabei stellt sich heraus, dass einer seiner Mitarbeiter in den Büchern einen deutlichen Fehlbetrag hat. 10.000 Zentner Silber ist ihm der Verwalter schuldig. Laut dem Anhang meiner Bibel sind das ungefähr 45 Millionen Euro. Oder wenn man den Betrag über die Kaufkraft des Lohnes eines Tagelöhners umrechnet, dann käme man auf die Summe von etwa 250.000 Jahresgehältern. Das wären dann so 6 Milliarden Euro. Ein unvorstellbarer Betrag. Heute ist die Haftung eines Mitarbeiters ja sehr begrenzt. Aber damals war ein Angestellter für die ihm anvertrauten Gelder persönlich verantwortlich. Und da der Verwalter den Betrag nicht bezahlen kann, will der König sein gesamtes Hab und Gut pfänden lassen. Heute überschreiben Schuldner ihr Vermögen, ihr Restvermögen gern an Frau und Kinder, um es vor dem Zugriff zu schützen. Aber damals ging das auch nicht. Ganz im Gegenteil. Er sollte zusammen mit seiner Frau und den Kindern als Sklave verkauft werden, um den Betrag zu begleichen. Doch der Verwalter bittet den König um Gnade und verspricht ihm, das ausstehende Geld zu bezahlen. Bei diesem riesigen Betrag ein völlig unrealistisches Angebot. Doch der König lässt sein Herz erweichen, verschont seine Mitarbeitern samt Familie und gibt ihn frei. Darüber hinaus erlässt er ihm die gesamte Schuld, 45 Millionen Euro. Der Verwalter dürfte wohl sehr erleichtert nach Hause gegangen sein. Doch er trifft auf dem Weg einen seiner Kollegen. Dieser ist ihm 50 Euro, 100 Silbergroschen schuldig. Er springt ihm an die Gurgel, würgt ihn und verlangt die 50 Euro zurück. Der Kollege bittet um Gnade und verspricht ihm, die Summe so schnell wie möglich zu bezahlen. Doch der Verwalter geht nicht darauf ein. Er lässt seinen Kollegen ins Gefängnis werfen, bis er die 50 Euro bis zum letzten Cent bezahlt hat. Einige seiner Kollegen haben diese Situation beobachtet und sind schockiert darüber, wie der Verwalter mit seinen Kollegen umspringt. Sie gehen zum König und berichten ihm, was sich zugetragen hat. Der König zitiert den Verwalter wieder zu sich und stellt ihn zur Rede. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, worum du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch deinem Kollegen gegenüber gnädig sein können? Der König war stinksauer und hat den Angestellten dazu verurteilt, seine gesamten Schulden zu bezahlen. Man könnte das Verhalten des Verwalters auch als groben Undank bezeichnen. Ihm ist viel vergeben worden und er selbst ist höchst kleinlich. Gegen ein solches Verhalten spricht meines Erachtens auch das Vaterunser. Wir sollen unseren Schuldigern vergeben. Wenn mir jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt, dann ist es sicher einfach zu sagen, oh, ich verzeihe dir, kein Problem, Schwamm drüber, kein Problem. Es gibt aber Situationen, wo Versöhnung und Vergebung nicht so leicht und schnell aus dem Ärmel zu schütteln ist. Wie sähe es zum Beispiel aus, wenn ein Amokläufer eines meiner Kinder erschießt? Oder ein betrunkener Autofahrer meine Frau überfährt? Da würde mir Vergebung wohl erheblich schwerer fallen. Und vielleicht dauert es auch Jahre, bis ich mit der Schuld meines Mitmenschen fertig geworden bin und ihm wirklich verzeihen kann. Wäre ich dann von Gottes Vergebung ausgeschlossen, weil ich meinem Schuldiger noch nicht vergeben habe? Das glaube ich nicht. Denn das Gleichnis vom Schalksknecht zeigt uns eine Unversöhnlichkeit wegen Kleinigkeiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Vergleich der Personen Judas und Petrus. Beide haben im Zusammenhang mit Jesu Verhaftung schwere Fehler begangen. Judas hat Jesus verraten und Petrus hat Jesus verleugnet. Wie sind sie mit ihrer Schuld umgegangen? Judas hat seine Schuld bereut. Er hat seine Schuld auch bekannt. Er will das begangene Unrecht wieder gut machen und bringt sogar das Geld zurück. Ja, er geht sogar zum Tempel. Und er findet trotzdem keine Vergebung, weil er sich an die falsche Adresse wendet. Er selbst kann das geschehene Unrecht nicht mehr in Ordnung bringen. Und der Hohe Rat, zu dem er geht, der hilft ihm auch nicht. Er sieht keinen Ausweg aus seiner Schuld und bringt sich um. Nachzulesen in Matthäus 27. Und wie sieht es mit Petrus aus? Nach seiner Verleugnung hat ihn Jesus angesehen und Petrus hat bitterlich geweint. Seine Schuld ist ihm bewusst geworden. Darüber hinaus lesen wir aber nichts in der Bibel, dass er förmlich um Vergebung gebeten hätte. Aber er blieb in Jesu Nähe, statt sich mit seiner Schuld zurückzuziehen. Und kurze Zeit später vertraut ihm Jesus seine Gemeinde an. Auch ohne große Worte ist hier Schuld aus dem Weg geräumt worden und Petrus hat in Jesu Nähe Vergebung erfahren. Wie vergeben wir unseren Mitmenschen? Wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Diese Frage hat auch unseren Petrus interessiert. Und in Matthäus 18 lesen wir, dass er vorschlägt, ist 7-mal genug? Und 7-mal ist eigentlich schon ziemlich viel. In unserem Sprachgebrauch sagen wir ja, ich gebe dir noch eine Chance. Und die Sprache verrät uns, eine Chance, nicht 7. Es ist schon eine reife Leistung, wenn wir jemanden 7-mal kurz hintereinander ehrlich sagen können, ich verzeihe dir. Doch Jesus setzt ganz andere Maßstäbe. 7-mal, 70-mal heißt wohl, wir sollen aufhören zu zählen. Man sagt auch vergeben und vergessen. Aber vergeben und vergessen sind zwei verschiedene Dinge. Vergeben ist eine bewusste Entscheidung. Aber vergessen kann man nicht bewusst. Vielleicht heißt aber vergeben, einen neuen Anfang zulassen, im Bewusstsein dessen, was geschehen ist. Und statt zu vergessen, könnten wir vielleicht bewusst darauf verzichten, das Unrecht, das uns widerfahren ist, warm zu halten und uns immer wieder genau daran zu erinnern, was uns angetan wurde. Auch wenn es uns schwerfällt, immer wieder zu vergeben, so sollten wir doch daran denken, wie viel mehr Jesus uns schon vergeben hat. Wir wollen noch einmal zusammenfassen. Gott liebt uns und möchte uns retten. Gott vergibt vorbehaltslos. Wir müssen das Geschenk nur annehmen. In der Folge soll sich unser Leben verändern. Gott versenkt unsere Sünden im tiefen Meer. Weder wir noch andere sollen versuchen, sie wieder hochzuholen. Auch wir sollen unseren Mitmenschen vergeben, ohne mitzuzählen, wie oft wir das tun müssen. Denn Gott hat uns schon viel mehr vergeben. Zum Schluss möchte ich noch einige Verse aus Psalm 103 lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.